Frau Sawatzki, Ihr neuer Roman heißt Biarritz. Das klingt ja erstmal so ein bisschen nach Meer, Urlaub, aber dahinter steckt ja was ganz anderes. Erzählen Sie doch mal bitte kurz.
Ja, Biarritz ist mein 10. Roman und darin geht es tatsächlich wieder mal um Familie, um das Schweigen innerhalb der Familien und um die Beziehung, eine Mutter-Tochter-Beziehung. Und es geht im Speziellen um mein Leben, um Rückblicke. Biarritz ist ja nach Brunnenstraße, ist quasi die Fortsetzung von Brunnenstraße, den ich davor geschrieben habe, den Roman. Und Biarritz war tatsächlich der Sehnsuchtsort meiner Mutter. Und das Buch ist ihr gewidmet und deswegen hat der Roman diesen Titel.
Also Thema ist ja quasi Mutter-Tochter. Warum hat sie genau diese Beziehung so gereizt?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Das lief über die Brunnenstraße, weil ich da über meine Kindheit erzähle, wie ich im Alter von 8 bis 15 Jahren auf meinen an Alzheimer erkrankten Vater aufpassen musste. Wir hatten kein Geld damals und meine Mutter arbeitete als Nachtschwester im Krankenhaus. Und nach der Veröffentlichung des Romans haben so viele Leute gefragt, ja, wieso hat sich denn die Mutter so wenig um das Kind gekümmert? Warum war das Kind immer allein mit diesem teilweise gewalttätigen an Alzheimer erkrankten Vater? Und da hatte ich so eben die Überlegung, ja, ich muss meine Mutter irgendwie in Schutz nehmen und erklären, wie das gekommen ist. Und bei dieser Aufarbeitung bin ich auch wirklich wieder an Grenzen gestoßen, weil unsere Beziehung nach dieser ganzen Geschichte, nachdem mein Vater gestorben war, doch also ziemlich auch Schaden gelitten hat, wenn man so sagen kann. Also es war irgendetwas zerbrochen zwischen uns und ich habe mich anfangs sehr schwer damit getan, dieses Verzeihen meiner Mutter gegenüber tatsächlich zu empfinden. Und deswegen fiel mir das Schreiben dieses Romans so schwer. Also ich habe 3 Jahre daran gearbeitet und habe dann irgendwann gedacht, ich muss mir nochmal die Biografie meiner Mutter vor Augen führen und muss wirklich versuchen, diesen Menschen zu verstehen, der sie war. Und da bin ich ihr dann doch relativ nahe gekommen für dieses Buch. Meine Mutter war 31 geboren, also Kriegsgeneration, hat sehr wenig von sich preisgegeben und war auch wenig zugänglich für die Wehwehchen anderer Leute, auch was mich da jetzt so betraf. Und deswegen sind wir im Lauf des Lebens eigentlich, wir haben nie mehr über unsere Vergangenheit gesprochen. Und dieses Schweigen habe ich ihr bis zum Schluss sehr übel genommen und habe dann aber begriffen, dass sie gar nichts dafür konnte, weil sie gar nicht in der Lage gewesen wäre, mit mir über unsere Vergangenheit zu sprechen.
Kann man dann sagen, dass das Schreiben für Sie eher so eine Befreiung ist oder eher eine Erinnerung oder auch manchmal eher eine Konfrontation dann mit sich selber so ein bisschen?
Ja, ich glaube, es ist alles zusammen. Es ist auf jeden Fall eine Konfrontation und teilweise auch tatsächlich so quälend und vieles kommt dann auch wieder hoch, was man gar nicht mehr sehen möchte. Und es ist insofern eine Befreiung. Und deswegen habe ich auch Brunnenstraße und Biarritz geschrieben, weil ich eben so viele Menschen in meinem Bekanntenkreis habe, die sich mit denselben Problemen herumschlagen, eben wie überwinde ich das Schweigen, wie schaffe ich es näher, also mich meinen Eltern besser zu erklären oder wie bekomme ich meine Eltern zum Sprechen, wie gehe ich damit um, wenn die Eltern krank werden, also wenn sie an Demenz, an Alzheimer erkranken, wie geht man überhaupt, und das ist eigentlich auch so ein Hauptthema in den beiden Büchern, mit der Pflege um, also die Pflegeeinrichtungen hier in Deutschland, die ja teilweise wirklich zu wünschen übrig lassen, was gar nicht an den Pflegern und Pflegerinnen liegt, sondern einfach an der ganzen Institution Pflegeheime in Deutschland, Seniorenheime, da ist, finde ich, noch einiges zu tun. Und es werden ja immer mehr Senioren, die erkranken und die man irgendwo auffangen muss und ihnen noch ein würdiges Leben ermöglichen muss. Und da habe ich eben festgestellt, das bewegt so viele Leute, in meinem Alter vor allen Dingen. Und es ist einfach so wichtig, darüber zu sprechen. Und bei den Lesungen ist es halt auch so, dass ich vor der Lesung signiere und danach und dann auch mit den Leuten ins Gespräch komme und so viele Geschichten höre über deren Kindheiten, über deren dunkle Flecken im Leben und über deren Sorgen, was mache ich mit meiner Mutter, die jetzt gerade anfängt, irgendwie tüttelig zu werden, was mache ich, wenn das schlimmer wird? Das ist so ein Thema, finde ich, das uns alle beschäftigt und deswegen bedeuten mir diese Bücher auch so viel. Weil es ist so eine Öffnung zu den Menschen.
Klar, betrifft natürlich, wie Sie gesagt haben, jeden. Es geht quasi um die Frage, ob so eine Versöhnung eigentlich möglich ist. Also ich sag mir immer, muss man eigentlich alles verstehen, um dann der Mutter oder dem Papa, sag ich mal, so vergeben zu können?
Verstehen ist wahrscheinlich nicht möglich. Aber ich habe so bei mir entdeckt, leider zu spät, denn meine Mutter ist vor vielen Jahren gestorben, dass es ganz schwer ist, wenn man so als Tochter auf seinem Standpunkt beharrt. Mhm. Also wenn man die Mutter eben immer so sieht, wie man sie sieht und gar nicht hinterfragt, warum sie so ist. Also was ich gerade meinte, auch mit Biografie und was hat sie denn erlebt, warum ist sie so? Also sich ein bisschen mit dem Gegenüber beschäftigen und sich in das Gegenüber hineinversetzen und dann eben vielleicht auch einfach mal Ruhe zu geben und die Mutter so sein zu lassen, wie sie eben ist. Und aber auch eben vorauszusetzen, dass die Mutter einen so sein lässt, wie man ist. Also diese gegenseitigen ständigen Vorwürfe, die zumindest in unserer Familie so an der Tagesordnung waren, das würde ich heute alles ganz anders angehen. Also Respekt voreinander zu haben und vielleicht eher ein paar weniger Sätze zu sagen, die dann wieder so eine Dunkelheit über den Tag werfen. Genau, und einfach zu akzeptieren, dass es eben so ist, wie es ist.
Das haben Sie eben schon ein bisschen erzählt, dass Sie dann mit den Leuten davor, danach schon ein bisschen sprechen. Gibt es auch so irgendwelche besondere Passagen, wo Sie sagen, da merkt man besonders, wo das Publikum besonders reagiert oder das Publikum besonders getroffen ist?
Ja, es ist auf jeden Fall, es fängt irgendwie alles relativ lustig an und es steigert sich ja dann eben auch mit dem Krankheitsbild meiner Mutter. Und da stoße ich schon auf sehr viele Menschen, die da schon sehr auch persönlich betroffen sind. Also wenn es eben darum geht, dass die Mutter einen nicht mehr erkennt oder dass die Mutter immer mehr stürzt und man sich überlegen muss, boah, was mache ich denn jetzt in Zukunft? Oder diese Schuldgefühle, die eigentlich hauptsächlich jetzt in der Zeit mit meinem Vater entstanden sind, dass ich als kleines Mädchen eben auch aus der Überforderung heraus Dinge gemacht habe, die ich mir lange Zeit, viele Jahre nicht verzeihen konnte. Einfach aus dieser Hilflosigkeit heraus einen an Alzheimer erkrankten Menschen auch zu bändigen. Einen Menschen, der geschlagen hat, der immer weg wollte, der einfach immer, wo immer der Gefahr war, der läuft weg, der macht die Tür auf und rennt weg und ich bin allein mit ihm. Ich habe aber die Verantwortung, dass er hier bleibt. Und dieses Gefühl der Überforderung haben sehr viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, also dass man manchmal auch Sachen sagt, wie eben zum Beispiel, boah, ich kann nicht mehr, ich wünschte, es wäre jetzt endlich vorbei. Und das habe ich auch natürlich bei meiner Mutter öfter gehört. Was man ja direkt übersetzen kann, als wärst du endlich tot, dann wärst du endlich wieder friedlich und so wie früher. Das bricht eben manchmal bei manchen Menschen heraus, aber das ist ja nicht wirklich böse gemeint, sondern es ist diese Hilflosigkeit und diese Kraftlosigkeit, der Schlafmangel und die Überforderung, die natürlich bei uns eklatant war, weil wir tatsächlich nur zu zweit waren mit meinem Vater. Und mittlerweile haben ja wenigstens manche Familien noch die Möglichkeit, wenn sie zu Hause betreuen, noch Pflegende zu Hilfe zu rufen und sich das bisschen aufzuteilen, aber eben auch nicht alle.
Jetzt kennen die meisten oder viele Leute kennen sie ja aus dem Fernsehen. Gibt es bei Lesungen, dann sag ich mal so Leute, die dann erst wegen der Schauspielerin vorbeikommen und dann so sagen, oh, das ist ja eine coole Autorin?
Ich glaube, die meisten kommen schon wegen der Schauspielerin. Sehr viele kommen wegen Familie Buntschuh. Und wo viele eben auch schon die Bücher kennen, tatsächlich. Also deswegen wissen auch viele meiner Gäste, dass ich schreibe, weil ich ja 5 Buntschuh-Romane geschrieben habe. Und dann ist es, also einerseits schon die Schauspielerin, andererseits ist es, glaube ich, schon auch das Thema, das viele doch auch persönlich betrifft. Und wo dieser Abend, glaube ich, schon eine Chance gibt, sich nicht mehr so allein zu fühlen.
Jetzt machen Sie ja viele Lesungen. Was mögen Sie denn an den Lesungen besonders? Das direkte Feedback von Leuten oder die Begegnung mit den Leuten, was ist es am meisten?
Ja, das ist für mich, glaube ich, schon auch das Gefühl, die Menschen, die mich so immer nur so im Fernsehen sehen, dass wir uns mal treffen, also dass wir uns mal in die Augen gucken. Das ist so ein bisschen wie am Theater, wo man ja auch direkten Kontakt zum Publikum hat. Das ist einfach schön, mal die Leute zu sehen, die auch immer meine Filme gucken und mal so zu reden und sich mal so zu treffen und in die Augen zu gucken. Das finde ich wahnsinnig schön. Und Lesungen sind für mich tatsächlich der Ausgleich dafür, dass ich kaum noch Theater spiele und eben nur noch drehe.
Kommen wir auf die Schauspielerei zurück. Haben Sie dann, wenn Sie schreiben, auch so einen kleinen Film im Kopf, wo ich sag mal so, Sie sehen so eine Szene, wie so ein Film vor sich, mit Kameralicht, wo man dann auch so denkt, ja, das könnte man dann quasi schneiden, in Anführungszeichen, oder ist es nicht so?
Doch, das ist bei mir ganz extrem, dass ich tatsächlich mich beim Schreiben in einem Film befinde und ich glaube auch sehr filmisch schreibe, weil ich das vor mir sehe. Und jetzt, wo Sie es ansprechen, also wir versuchen auch gerade Brunnenstraße, also den Vorgänger von Biarritz, zu verfilmen, eben weil ich glaube, das ist auch ein Film für unsere Gesellschaft, für unsere Fernsehzuschauer, Zuschauerinnen oder vielleicht machen wir es auch fürs Kino. Also das ist ein großer Plan, den wir haben. Und es steht eigentlich auch schon alles. Es gibt schon Drehbuch, Regie, Schauspieler, Produzent und mit einem großen Sender sind wir gerade im Gespräch. Es ist immer so eine gewisse Scheu davor, bei den großen Öffentlich-Rechtlichen solche Themen ins Fernsehen zu bringen, weil sie sagen, das ist zu harter Tobak für unser Publikum, was ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann, weil ich eben, wie gesagt, glaube, dass dieses Thema fast jede Familie betrifft und das ist schon interessant für die Leute, sich damit auseinanderzusetzen und sich, wie gesagt, auch nicht mehr so allein zu fühlen.
Haben Sie so einen jetzt beim Schreiben, ich sag mal so, Biarritz hat das so einen Soundtrack gehabt, oder gibt es so ein Lied, wo Sie sagen würden, das passt zu der kompletten Stimmung des Buchs oder wechselt die Stimmung der Musik so ein bisschen?
Es ist eigentlich eher klassische Musik und es gibt wunderschöne Musik, die Perlentaucher. Jetzt weiß ich aber nicht, wer das komponiert hat. Die Perlentaucher, es muss ein französischer Komponist gewesen sein. Das ging mir immer im Kopf herum. Ja, so auf jeden Fall klassische Musik.
Und wo schreiben Sie am liebsten? Schreibtisch zu Hause, unterwegs, im Café, im Zug oder vielleicht auch wo ganz anders?
Ja, überall. Ja, wie Sie schon sagten. Also eigentlich überall. Wo ich gerade, man hat ja dann auch immer diesen Druck im Nacken, also den Abgabetermin, wo man dann am Schluss auch wirklich überall schreiben muss, um irgendwie fertig zu werden. Ich habe jetzt Biarritz ja dreimal diesen Abgabetermin verschoben, weil ich es einfach, ich habe es irgendwie nicht hingekriegt. Und da habe ich am Schluss dann schon auch versucht, im Zug zu schreiben mit Oropax in den Ohren. völlig absurd. Am liebsten schreibe ich natürlich schon zu Hause und das dann. Am besten funktioniert es immer um 4 Uhr früh, wenn man so frisch aus dem Bett, wenn man noch nichts erlebt hat, was einen durcheinander bringen könnte, dann kommen einem die besten Ideen. Das ist natürlich ein bisschen mühsam. Also für den Rest des Tages.
Klar, ich wollte sagen, das ist dann schon stramm. Sehr gut. Wie viel Kaffee steckt denn so im Roman? Das heißt, wie viel Kaffee haben Sie dabei getrunken? Können Sie das sagen? Oder trinken Sie sehr wenig Kaffee? Oder?
Ich trinke Unmengen Kaffee. Und ich habe, wenn ich im Sommer getrunken habe, trinke ich immer, geschrieben habe, da mache ich mir grundsätzlich so einen Liter Pulverkaffee mit Eiswürfeln und Hafermilch. Aber das ist dann schon natürlich sehr viel Kaffee. Aber ich habe gehört, dass Pulverkaffee jetzt gar nicht so schädlich ist.
Okay.
Sondern im Gegenteil, glaube ich, sogar total gesund. Und und im Winter dann das Ganze warm.
Sehr schön. Sie waren ja schon öfters bei uns im Saarland. Gibt es da so einen besonderen Moment, der Ihnen besonders im Kopf geblieben ist?
Also, auf jeden Fall immer das Essen. Also egal wo. Ich liebe das Essen.
Saarland ist ja sehr gut.
Ich, so die Restaurants dort und die Saarländer an sich natürlich mag ich total, weil das auch so offene Menschen sind und so ja auch fröhlich offen und so aufgeschlossen und neugierig und das ist ja von Landstrich zu Landstrich total verschieden und ich bin ja jetzt wirklich überall gewesen. Mhm. Das ist auf jeden Fall immer eine große Freude. Das macht großen Spaß, weil man auch weiß, dass man dann irgendwie zum Reden kommt und auch Geschichten hört.
Wenn Sie im Saarland, ich sag mal so nach einer Lesung noch eine Stunde frei haben, lieber gut essen gehen, einen Spaziergang oder eher früher ins Hotel?
Wahrscheinlich früher ins Hotel, weil ich ja am nächsten Morgen immer dann gleich wieder ganz früh los muss. Quasi mit dem ersten Zug. Und genau, also nach den Lesungen meistens Hotel und lesen und schnell schlafen und sehr früh aufstehen.
Ich komme da nochmal aufs Essen zurück. Haben Sie da auch schon so ein paar saarländische Spezialitäten kennengelernt?
Ja, das Problem ist, dass ich früher gerne Fleisch gegessen habe und mittlerweile bin ich tatsächlich der totale Vegetarier. Mhm. Und versuche auch gerade, mich vegan zu ernähren,
ja.
Weil ich tatsächlich viele Jahre lang nicht wusste, jetzt auch was den Käse betrifft, dass für die Käseproduktion ja die kleinen Kälbchen den Müttern so früh weggenommen werden. Und die Kälbchen werden ja dann, also die männlichen Kälbchen zu dem, was man dann so Kalbsbäckchen, und so, ne, woraus man Kalbsbäckchen macht. Mhm. Und das ist jetzt gerade so ein Thema bei mir. Also da jetzt momentan versuche ich mich vom Käse so zu distanzieren. Das ist gerade sehr schwer. Aber ja, das ist so. Deswegen wird wahrscheinlich auch ein Besuch im Restaurant jetzt nicht mehr so fröhlich ausfallen wie früher.
Nee, das stimmt wahrscheinlich. Saarland sehr deftig, sehr fleischlastig. Genau. Kommen wir nochmal zur Lesung zurück. Was ist denn schöner, wenn das Publikum lacht oder wenn es ganz still wird oder wenn danach jemand sagt, genau so kenne ich das auch?
Alles drei. Also alles drei. Und das ist tatsächlich, das kommt jetzt bei Biarritz kommt es vor natürlich, dass das Publikum lacht, weil ich natürlich auch ein paar Anekdoten erzähle. Mhm. Und dann gibt es die Phasen, wo mir auch fast selbst immer die Stimme wegbleibt, weil ich vor mir sehe und das Publikum eben, glaube ich, auch, weil, wie Sie dann am Schluss sagen, Sie das aus eigener Erfahrung kennen. Also alles drei.
Wunderbar. Sind Sie dann auch noch so ein bisschen bei so Lesungen eher nervöser als vor der Kamera bei irgendwelchen Dreharbeiten oder gibt's das gar nicht so, die Nervosität, sag ich mal?
Nee, nervös bin ich nicht bei Lesungen und auch aber beim Drehen nicht, weil ich ja die Figuren, die ich spiele, genau kenne. Und dem Regisseur vertraue. Also Nervosität kenne ich tatsächlich eigentlich nur von der Theaterbühne, von meinen Liederabenden, diese Angst eben im Hier und Jetzt plötzlich einen Texthänger zu haben und nicht mehr weiterzukommen. Ich hatte das mal in meinen Anfängerjahren bei der Landesbühne Wilhelmshaven in Stade. Das völlige Blackout. Es war so ein Blackout, dass ich nicht mal mehr die Soufflöse verstanden habe. Die hat dann am Schluss meinen Text so rübergebrüllt. Ich hab den Sinn, ich konnte es nicht mal mehr nachsprechen. Ich war so unter Schock. Und dann hat ein Kollege zu mir gesagt, ach, Sie wollten sagen das und das und das und hat dann meinen Text gesagt.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, ach ja, stimmt, das wollte ich sagen. Und das steckt einem natürlich als Schauspieler, da kenne ich aber ganz viele, die dieses Lampenfieber haben. Es geht dann auch meistens während der Vorstellung weg, aber beim Drehen oder bei den Lesungen ist es nicht.
Gibt's da auch noch so einen besonderen Moment im Laufe Ihrer Karriere jetzt, wo Sie sich besonders dran erinnern, so ein besonders schöner oder ich will nicht sagen peinlicher oder?
Schön war eigentlich alles. So, peinlicher Moment? Da komme ich jetzt auf nichts.
Okay.
So ad hoc fällt mir da nichts ein.
Okay.
Ja, doch, stimmt. Als ich mal ganz viele Lesungen hatte Aber so schlimm ist es auch nicht. Da hatte ich tatsächlich, da war ich an jedem Abend in einer anderen Stadt und da habe ich dann in der Stadt, wo ich gerade war, die Vorgängerstadt reingeschrieben.
Ach, okay.
Also, was weiß ich, nicht Bremen, sondern Stuttgart. Und da kam dann irgendwann, nachdem ich 50 Bücher schon signiert hatte, kam dann jemand und sagte, Sie sind übrigens gerade in Bremen und nicht in Stuttgart. Frau Flix. Ja, also das ist mir mal passiert. Das war irgendwie zu viel, glaube ich.
Ja, das nicht. Zeit.
Aber ansonsten, nee, sonst alles gut.
So, das hört man gerne. Das heißt, wenn man dann, Sie haben das gerade angesprochen, das heißt, wenn man viele Termine hat, dann nimmt man dann so eigentlich die einzelnen Locations, die einzelnen Städte noch so wahr?
Ja, es sind mittlerweile tatsächlich so irrsinnig viele Lesungen in den letzten 10 Jahren gewesen, dass ich manchmal erst, wenn ich in die Halle komme oder in den Saal, sehe, ach, hier war ich ja schon mal. Also wo ich aber die Stadt gar nicht mehr im Kopf hatte. Mhm. Weil das sind schon pro Jahr so um die 50 Lesungen.
Oh.
Und das sind ja dann, also das ist schon, das ist summiert sich. Und dann weiß man irgendwann auch nicht mehr, wo man gerade ist oder wo man morgen hin muss oder ob man schon mal da war. Ja, das kann passieren.
Was macht denn jetzt mehr Spaß? Bücher schreiben oder Schauspielern?
Ja, also ich würde schon sagen, ich bin jetzt eher die Schauspielerin, weil ich ein Mensch bin, der ständig auch Abwechslung sucht und Neues sucht und immer nach vorne guckt. Und beim Schreiben ist man ja schon, muss man immer wieder an diesen Text zurück und immer wieder neu überlegen, wie man das letzte Kapitel jetzt doch nochmal ändern kann. Also es ist schon eine sehr einsame Beschäftigung und sehr langwierig. Dann kommt der Lektor und sagt, na also die letzte Hälfte geht ja überhaupt nicht, das muss man nochmal schreiben. Da denkt man, oh bitte nicht, jetzt muss auch mal Schluss sein. Hm. Und beim Drehen ist es halt schön. Also man hat Spaß, man trifft auch viele Leute, man kann ständig irgendwie quatschen oder ein bisschen Blödsinn machen.
Ja.
Und dann ist man tatsächlich traurig, wenn die 21 Tage vorbei sind. Hm. Beim Schreiben nach 3 Jahren bin ich dann eher froh, dass ich
sehr, sehr, sehr ehrlich, sehr cool. Okay, letzte Frage. Was würden Sie sich wünschen, dass die Menschen nach der Lesung oder nach dem Lesen mit nach Hause nehmen?
Ja, auf jeden Fall eben das Gefühl, wenn sie sich in so einer Situation befinden, wo ich eben drin war, dass sie nicht mehr so allein sind, dass sie, dass es für alles einen Weg gibt, wenn man im Gespräch bleibt, wenn man spricht, wenn man sich auch öffnet, auch wenn es um sehr intime Themen, um Familienthemen geht. Und es gibt eben auch so einen Absatz oder mehrere in dem letzten Buch, wo es um das Schächtelchen der Kindheit geht, das ich lange nicht geöffnet habe und wo ich lange eben im Dunkeln war, viele Jahrzehnte, also 3 Jahrzehnte, um genau zu sein, bis ich mich daran getraut habe, eben diese Schuld, dieses Schuldgefühl über das, was ich als Kind gemacht habe.
Mhm.
Und diese Dunkelheit, um die loszuwerden, sich vielleicht doch mal an das Schächtelchen zu trauen und mal reinzugucken und das verlorene Kind nochmal genau anzugucken und neu kennenzulernen und in den Arm zu nehmen, das ist ganz wichtig für viele Menschen, bei denen es nicht hell wird. Und genau, das ist auch ein großes Anliegen von mir, weil ich es selbst durchlebt habe.
Hm. Dann sage ich vielen Dank.
Ja, ich danke.
Und viel Spaß bei der Lesung im Saarland, im Theater am Ring.
Ja, vielen, vielen Dank. Einen schönen Tag noch.
Ebenso, danke. Tschüss. Ciao, ciao.
Bis denn.
Ciao. Tschüss.